Markus, es sind 20 Grad und was hast du denn die letzte Woche eigentlich gemacht?
Also vielleicht fangen wir mal bei den Temperaturen an. Bei mir sind es auch 20 Grad, es sind aber sehr trübe 20 Grad, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke in meinem kleinen Büro zu Hause. Wetter ist ein großes Thema gerade, Thomas, über das wir reden müssen. Und nicht, weil es so schön war, sondern weil wir uns aktuell einer Situation ausgesetzt sehen, die alles andere als schön ist, nämlich sehr dramatisch ist. Reden wir gleich drüber. Ich war gestern in Kirn-Sulzbach und habe mich da mit einem guten Freund sozusagen in den Keller einer Familie bewegt und habe mit ihm zusammengeholfen, anzupacken, irgendwie Schlamm rauszuwühlen. Also Stichwort Hochwasser, ne? Ist ein Thema, da war ich gestern. Ansonsten ist es im Moment die Zeit vor Pfingsten gewesen. Wir hatten natürlich noch so ein paar Termine. Ich war auch krankheitsbedingt, muss man sagen, außer Gefecht gesetzt. Mich hat es mit einer schönen Magen-Darm-Infektion mal ein paar Tage ausgenockt. Aber ich war zum Beispiel beim Bauforum und habe sicherlich auch das ein oder andere von zu Hause aus noch gemacht. Ja, also eine ruhige Bürowoche, wenn ich das vielleicht so sagen darf.
Kommt auch mal vor, ja. Warst du als Feuerwehrmann in Kirn-Sulzbach?
Nee, also unsere Einheit wurde abends nach Kirn-Sulzbach gerufen tatsächlich. Wir haben so ein Fahrzeug, so ein geländegängiges Fahrzeug, so ein Ford Ranger, der auch so Allradantrieb hat und relativ gut durch unwegsames Gelände kommt. Der war auch alarmiert dann an dem Abend, als das Gewitter und die Regenlage über dem Kirnerland runterkamen. Ich selbst war dann aber nicht dabei, weil ich selbst unterwegs war, also gar nicht zu Hause war und den Alarm dann auch gar nicht sozusagen wahrnehmen konnte. Und am nächsten Tag, also morgens am nächsten Tag, bin ich als sozusagen Privatmann, als Abgeordneter auch natürlich dorthin gefahren. Zwei Dinge waren mir wichtig. Erstmal gucken, wie ist die Lage? Also wie geht es den Leuten dort? Wie sieht es wirklich aus? Mich auch mal austauschen, so ein bisschen mit den Helfern, die vor Ort waren. Also sowohl der gesamten Blaulichtfamilie, Rot-Weiß, ne, also Feuerwehr, Rettungsdienst, aber auch den privaten Helfern, die vor Ort relativ schnell auch da waren. Unzählige Helfer, die dort hingekommen sind. Und so habe ich dann mit Florian, der dann mitgefahren ist, zusammen auch Hilfe angeboten und wir haben dann auch so einen Vormittag, bis zur Mittagszeit etwa, bei einer Familie mit angepackt, die ziemlich hart auch getroffen war von diesem Hochwasser. Man spricht dort vor Ort von einer Sturzflut. Ich weiß jetzt nicht, ob das der meteorologisch oder wettertechnisch richtige Begriff ist an der Stelle. Gibt es ja bestimmt auch Definitionen, aber eines ist klar, das war nicht nur einfach ein einfaches Hochwasser, das jetzt die Keller voll hat laufen lassen, sondern da war richtig, richtig Dampf hinten dran. Mhm. Autos, die zerstört sind, ja, und der Garten bei der Familie, wo wir waren, der Garten komplett umgewühlt, die Mülltonnen überall rumgeflogen, Öltanks, die im Keller auf 7:30 gehangen haben, das Wasser, das sich so weit hochgedrückt hat im Keller, dass der Boden der Küche, die dann quasi über dem Keller ist, sich hochgedrückt hat. Also müsst ihr euch vorstellen, die Fliesen wirklich dann so nach oben gebrochen sind, wo dann auch das Thema Statik relativ schnell eins ist. Ja, darfst du da noch drüber gehen oder ist das jetzt schon irgendwie so kaputt? Ja, also eine dramatische Situation, die dort wirklich entstanden ist. Man muss unterm Strich sagen, zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen, im körperlichen Sinne. Ja, dass da Sachwerte kaputt gegangen sind, völlig klar. Ja, und auch natürlich Ängste sich jetzt produziert haben. Und ich gucke halt eben, deswegen sage ich das gerade eben, gucke hier immer so ein bisschen aus dem Fenster raus. Die haben für heute ja auch nochmal ordentlich gewarnt, der Wetterdienst, vor Starkregenereignissen und schweren Gewittern. Das kann man natürlich sowieso nicht gebrauchen, aber jetzt in der Situation in Kirn-Sulzbach beispielsweise oder im Kirner Land erst recht nicht.
Ja, hier in Bad Sobernheim war es schon stürmisch zwischendurch, jetzt geht's wieder. Mal gucken, der Himmel sieht aus, wie er aussieht, aber noch regnet es nicht. Aber ich habe heute Morgen nur in der Zeitung die Fotos gesehen von danach aus Kirn. Das erweckt schon Erinnerungen, die man eigentlich lieber nicht mehr im Kopf haben will. Ne? Ja. Aber auch wenn es wohl bisher glimpflich, also vergleichsweise glimpflich verläuft, das wird natürlich den Leuten nichts helfen, die da jetzt in Kirn-Sulzbach vielleicht nicht mehr in ihr Haus zurück können.
Also es ist ein Mann, der da irgendwie, weiß ich nicht, 70, 80 Jahre lang lebt, ein ganz alter Herr, der sagte auch zu uns, wie wir dann dort ankamen, sagt er sowas. Also ich wohne so lange hier im Kirner Land, in Kirn-Sulzbach und wir haben schon alles erlebt, auch Stürme und Hochwasser und so weiter. Also es ist alles ja nicht generell neu. Aber in der Intensität, mit dieser Wucht, das ist völlig neu. Das hat eine ganz andere Qualität. Ja, und ich meine, am Ende, wenn wir über die Ursachen reden, dann einzigt es an einem Thema. Und da muss man einfach sagen, da darf man keine Augen vor verschließen, auch wenn es leider immer noch Menschen gibt, die das regelmäßig tun. das ist die globale Erderwärmung. Und ich habe gestern ein interessantes Video gesehen, auch nochmal von einem Meteorologen, der den Professor Schellenhuber auch nochmal bestätigt hat. Naja, ist jetzt, also eigentlich bestätigt Schellenhuber Meteorologen wahrscheinlich. Der gilt ja als ausgewiesener Experte auch in dem Gebiet. Aber ich habe ihn ja mal erlebt, Schellenhuber in Mainz im Kurfürstlichen Schloss. Da waren die Holzbautage und da hat er einen sehr interessanten Vortrag gehalten über die Funktionsweise der globalen Erderwärmung oder die Frage, was daraus resultiert und wie das alles auch sich erklären lässt, auch diese Extremwetterlagen. Und Jetstream ist da natürlich ein ganz großes Thema und das scheint jetzt genau eben dieser Punkt zu sein. Wir haben im Moment wohl die Situation, wenn ich den Meteorologen richtig verstanden habe, dass dieser Jetstream, also diese Sinus-Cosinus-Kurven, die wir dann haben, die stehen still und wir liegen quasi auf einer Kurvenwelle oder auf einer Kurvenbewegung, die Unwetter, die sich über dem Mittelmeer aufladen, also wo quasi heiße Mittelmeerluft das Meerwasser auflädt, dann über Spanien, Frankreich, Zentraleuropa hoch über uns hin sich dann entlädt. Und das Problem ist, dadurch, dass dieses Ding so steht oder nicht so beweglich ist, liegen wir halt jetzt echt tagelang in dieser Einflugschneise dieser Unwetter. Normalerweise bewegen die sich mal weiter, dann kriegt jeder mal was ab. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir jetzt wohl diese ständigen Unwetterlagen haben, diese Starkregenereignisse. Und es ist völlig klar, wenn du ein Starkregenereignis auf einem ohnehin gesättigten Boden hast, wo soll das Wasser hin? Ja, am Ende sucht sich seinen Weg und geht dann im Zweifel eben in die Häuser. Und das ist schon...
Entweder ist der Boden gesättigt oder zu trocken. In beiden Fällen fließt das Wasser dann runter.
Genau. Ja, das kennen wir ja in beide Richtungen von diesem Jetstream. Also entweder du hast eben die Situation, dass du wirklich eine ständige Überwässerung hast, also sozusagen Wetterlagen hast, die Hochwasser und Überschwemmungen verursachen, oder eben im Gegenteil, du hast halt eben irgendwie tagelang, möglicherweise vielleicht sogar wochenlang, so Trockenphasen, Hitzephasen, weil einfach schlicht keine Regenwolken mehr über deinem Gebiet ankommen. Und das muss einem schon... eigentlich müsste es schon längst zu denken geben. Ich weiß gar nicht, dass wir immer noch darüber reden müssen, wo das alles herkommt. Das ist schon Wahnsinn. Wir wissen es. Wir wissen, wo es herkommt und wir tun nicht genug am Ende, ja, weltweit auch vor allen Dingen.
Gerade reden wir drüber, fängt es an zu regnen hier in Sobernheim.
Ach ja, okay, nee, hier ist es noch trocken tatsächlich bei mir im Winter.
Bei uns in Rheinhessen haben wir immer die Lage, dass die Unwetter von euch zum Beispiel, also vom Sonnwald, geblockt werden, wenn die von Westen kommen in dem Fall. Oder vom Taunus, vom Odenwald, je nachdem, wo sie herkommen. Ja. Aber ja, das bedeutet natürlich, dass hier der ganze Kram dann runterkommt.
Das kann man wirklich schön beobachten. Also ich wohne ja in Winterbach direkt am Sonnwaldrand. Und wenn ich dann also jetzt hier aus meinem kleinen Fenster rausgucke, gucke ich sozusagen auf die Westseite, Westen, Nordwest hier hoch, dann sehe ich den Sonnwald. Und du kannst wirklich schon erkennen, wenn die Gewitter so anrollen über den Rhein-Hunsrück-Kreis oben, dass die sich an diesem Sonnwald rücken, irgendwie aufstauen und sich meistens die Gewitterlagen dann runter Richtung Nahe begeben, also Richtung Sobernheim, Monsingen, so in die Ecke, natürlich auch ins Kirner Land. Da war es ja dann beispielsweise an dem vorgestern dann so heftig. Und das merkst du schon, dass dieser Sonnwaldrücken recht viel weghalten kann. Aber, hatten wir ja auch schon, vor allen Dingen auch hier in meiner eigenen Heimatgemeinde 2016 und 2021, da hatten wir auch recht verheerende Hochwasserlagen gehabt, die auch viele Schäden verursacht haben. Da war der Sohn halt im Grunde mit verantwortlich dafür, nicht weil dort Wald ist, sondern weil sozusagen diese Starkregenereignisse dann auf dem Sohnwald abgeregnet sind und diese Wassermassen auch durch das Gefälle vom Sohnwald runter Richtung Tal, also das Wasser sich beschleunigt hat über die Kanalisierungen und dann am Ende eben hier in Winterbach zuerst durchgekommen ist und dann noch weit runter Richtung Ellerbach, runter Richtung Bockenau und so. Also am Ende wird sich am Ende niemand sicher sein können, dass er nicht auch mal Opfer wird eines Starkregenereignisses.
Stimmt.
Ja, und auch Maßnahmen, die man trifft, sei das jetzt privat oder öffentliche Maßnahmen, um diese Hochwasserlagen wegzuhalten. Also es fängt ja an damit, dass der Nachbar Sandsäcke vor seine Garage legt, so, damit das Wasser nicht bei ihm in die Garage läuft. Ja, das führt aber natürlich am Ende dazu, dass das Wasser nicht weg ist, sondern das Wasser fließt dann halt eben weiter, wird gelenkt, umgelenkt in eine andere Richtung und wir sind halt einfach nicht in der Lage zu wissen, wenn wir oben irgendwas verändern, wie wirkt sich das unten aus. Ja. Das Einzige, was wirklich nennenswert hilft, das ist das Schaffen von Retentionsflächen, also quasi wirklich dann versuchen, dort, wo immer viel Wasser runterkommt, in die Breite, in die Fläche zu gehen, zu versuchen, Wasser nicht zu kanalisieren, sondern es eben in die Fläche rauszugeben. Große Wiesen können da ein Thema sein oder wie bei uns eben auch der Wald. Da ist ja eine große Maßnahme auch gelaufen im Sonnwald. Auch mit Vorbildcharakter, wo man dann quasi durch Verrohrungen immer innerhalb des Waldes dann auch das Wasser immer wieder in den Wald reinlenkt und somit auch weg von den Ortslagen. Ja, und das ist schon,
eine gute in Neubaugebieten macht man das ja auch öfter, dass man versucht, dass man versucht, das Wasser im Neubaugebiet zu halten oder in der Ortslage zu halten und nicht einfach weiterfließen zu lassen, dann bergab.
Ja, klar, genau. Zisternen können ein Thema sein. Auch keine schlechte Möglichkeit, wobei dann am Ende auch begrenzt alles, ne? Also wenn da Massen runterkommen, die weiß ich nicht, wie viel 1000 Kubik darstellen oder Millionen Kubik, dann hilft dir auch keine Zisterne mehr im Garten und dann hast du halt einfach unglaubliche Wassermassen. Und das war halt jetzt in Kern-Sulzbach geografisch sicher auch ein Thema. Die liegen ziemlich in so einer Hanglage, also rechts und links sozusagen auch dann Hänge und Gebirge. Na klar, das ist auch. Das ist nicht unbedingt förderlich dann in dem Moment oder für das Wasser förderlich, weil es gewinnt massiv an Geschwindigkeit, kanalisiert sich und schießt dann durch. Also wichtiger Tipp oder nicht nur Tipp, sondern wirklich lebensrettender Hinweis, wenn Starkregenereignisse stattfinden oder sowas angekündigt ist und das Wasser kommt, nicht in den Keller gehen. Nicht in den Keller gehen. Egal was kaputt geht im Keller, ob das Auto da drin steht in der Garage oder ob da das Werkzeug liegt oder die alten Familienalben. Alles schlimm, alles traurig, aber es ist lebensgefährlich, in den Keller zu gehen. Das wissen viele nicht allein. Ich glaube, schon 15, 20, vielleicht 30 Zentimeter Wasserhöhe reichen, dass du eine Tür nicht mehr aufgedrückt kriegst, wenn du im Keller bist. Also die Tür muss nicht komplett mit Wasser zustehen, will ich damit sagen. Sondern es reicht schon, wenn sie einen gewissen Anteil unten hat und dann ist der Wasserdruck so hoch, dass du die Tür nicht mehr öffnen kannst, durch die du vielleicht vorher noch reingegangen bist. Und dann hängst du, dann bist gefangen und kommst im Grunde nicht mehr raus. Und ja, deswegen niemals in den Keller gehen, wenn es Starkregenereignisse gibt.
Dann nutzen wir das Wetter vielleicht als Überleitung zu sonnigeren Themen. Du hattest zwei Auslandsreisen, Dienstreisen. Über Spanien haben wir schon gesprochen. Da ging es ja auch ein bisschen ums Klima. Ja. Du warst aber auch noch in Griechenland. Da ging es eher um Haushalt und Finanzen. Aber vielleicht war das Wetter da ein bisschen angenehmer.
Also die gesellschaftliche Großwetterlage ist in Griechenland oder in Athen speziell, da waren wir ja schon besser, das muss man schon sagen. Ich war ja vor ziemlich genau 5 Jahren schon mal da, in Athen auch damals. Ein anderer Ausschuss war das, wir waren damals mit dem Frauenausschuss und Gleichberechtigungsausschuss waren wir in Athen, haben uns da über vor allen Dingen soziale Themen ausgetauscht. Diesmal war es dann eben der Haushalts- und Finanzausschuss, mit dem wir dort waren. Das war, ich habe mir gerade den Kalender nochmal aufgerufen, in der 12. Kalenderwoche, also vom 18. bis zum 21. März, als wir da waren. Und wir haben viele Gespräche geführt. Ich habe natürlich einen besonderen Blick auf Athen gehabt, weil ich natürlich den Vergleich hatte zu 2019 noch. Und da ist einiges passiert zwischenzeitlich. Die Pandemie war dort natürlich auch ein Thema wie bei uns. Aber eben auch die wirtschaftliche Entwicklung hat sich doch deutlich verändert in Griechenland insgesamt, aber auch natürlich gerade in den urbanen Regionen. Man spricht da von einem Wirtschaftswachstum in Griechenland. Und das ist etwas, das einen als deutschen Bürger und als Europäer doch auch ein bisschen stolz macht, weil, naja, es ist am Ende auch das Ergebnis einer Europapolitik, die genau zum Ziel hatte, auch die Griechen zu stützen und ihnen dabei zu helfen, genau auf den Weg zu kommen. Und die Zahlen, also vom Bruttoinlandsprodukt her und von den Wirtschaftsprognosen her, scheinen recht gut zu sein. Das scheint in Griechenland ordentlich auszusehen. Und der Trend zeigt auf jeden Fall in Richtung Wachstum. Und das ist gut für die Griechen. Die Arbeitslosigkeit ist rückläufig. Und somit kann man schon sagen, ist grundsätzlich eine wirtschaftlich positive Lage zu erwarten in Griechenland. Das war eigentlich so der Kerneindruck aus der Reise.
Wenn du jetzt schon so das Wort grundsätzlich betonst, dann wirst du ja jetzt noch irgendwas sagen wollen.
Gut, dass das durchkam. Also natürlich heißt Wachstum nicht zwangsläufig, dass alle daran wachsen. Also wir haben schon auch ein Verteilungsproblem in Griechenland, also Stichwort soziale Gerechtigkeit, nämlich die Frage, naja, wenn du Wirtschaftswachstum hast, wer ist denn am Ende auch der Profiteur dieses Wirtschaftswachstums? Also kannst du davon ausgehen, dass es nur die Unternehmer sind oder kannst du davon ausgehen, dass auch die Beschäftigten oder der Staat, der Fiskus an sich ein Wachstum daraus generiert. Letzteres scheint wohl nicht der Fall zu sein. Also die haben in Athen, habe ich mir sagen lassen, und das gilt sicherlich auch für den Rest Griechenlands, ganz niedrige Löhne, sehr niedriges Lohnniveau und verrückterweise teilweise Preise in den Lebenshaltungskosten, die sogar über die deutschen Preise hinausgehen. Es gibt also durchaus Produkte auch im Einzelhandel bei denen, gerade im Lebensmittelbereich, Milchprodukte zum Beispiel, die von uns auch dann kommen, die teurer sind als in Deutschland, ja. Obwohl die niedrig sind.
Stell dir vor, man hätte das gemacht, was einige, vor allen Dingen in Deutschland, auch einige Wirtschaftswissenschaftler empfohlen haben, die Griechen hätten den Euro verlassen. Dann hätten sie jetzt noch mit Wechselkursen zu kämpfen. Aber was würde das für die Preise und für die Löhne in Griechenland bedeuten? Dann wäre die Situation noch viel schlimmer, als es jetzt ist.
Ja, man darf auch nicht verkennen, Thomas, dass es auch oft angeklungen, Griechenland und Deutschland sehr, sehr enge Handelspartner sind. Aber vor allen Dingen ist Deutschland natürlich Exportpartner in Richtung Griechenland. Das heißt, gerade im Bereich der Automobilität und all diesen Dingen, auch der Wirtschaftskenntnisse, Innovationstechnologien, ist Deutschland ein ganz, ganz wichtiger Partner. Ich glaube, das ist natürlich, Handel heißt halt immer auch in zwei Richtungen eine Entwicklung. Jeder hat auch am Ende was davon. Und deswegen ist es, glaube ich, weil du das eben angesprochen hast, auch sehr, sehr wichtig, dass diese niedrigschwelligen Möglichkeiten, Handel zu führen, ohne Währungsumrechnungen, ohne Handelskurse, ohne Zölle und all diese Geschichten, das ist schon ganz, ganz wichtig. Nicht nur für die Griechen, auch sicherlich für uns, die wir auch Produkte dorthin exportieren und für unsere Wirtschaft. Also auch nicht zu unterschätzen, dass die volkswirtschaftlichen Wirkungen auch für Deutschland selbst auch dadurch maßgeblich gestützt werden, ja, dass es auch Griechenland gut geht. Die kaufen jetzt Autos. Also ich sage mal, wie es ist, ja. Wenn die Wirtschaftslage in Griechenland in Richtung Wachstum geht, dann wird investiert. Da sind Baufirmen, auch deutsche Baufirmen unten vor Ort, die große Bauprojekte abbilden. Da sind Autos, die dort gekauft werden. Medizin ist ein Riesenthema, Medizinprodukte, also Gesundheitssystem, wo einfach viele, viele Faktoren jetzt auf den Weg gehen, wo man sagt, ja, da kann auch Deutschland am Ende als Exportland wirklich was holen. Ja, wie gesagt, grundsätzlich eben, ne? Und das ist eben der Punkt, dass wir auch vor allen Dingen als Sozialdemokraten nicht nur im eigenen Land, sondern natürlich auch mit Blick auf Europa immer das Thema soziale Gerechtigkeit im Blick haben. Und das ist ja ein Kernanliegen. Auch Wachstum alleine ist es halt nicht, sondern Wachstum, das gleichberechtigt teilhaben lässt. Ja, also an dem auch wirklich alle gesellschaftlichen Schichten auch ihren Erfolg aufziehen. Und der Sozialstaat in Griechenland, auch wenn wir das Thema Rente mal uns ansehen, ich weiß gar nicht, was in Deutschland los wäre, wenn man in Deutschland das hätte durchsetzen müssen, was man in Griechenland mit Blick auf die Renten gemacht hat. Ich habe das noch ziemlich genau im Ohr. 30% Rentenkürzung hieß es dann von Leuten da unten, die man dort hinnehmen musste. Das muss man auch erstmal durchhalten als Staat. Ich kann schon verstehen, dass man die Diskussion darüber führt. Und ich habe ja auch gehört, das wissen wir ja auch alle noch, es gab irgendwie in dem Sozialsystem auch in Griechenland, auch gerade mit Blick auf die Rente, auch schon so ein paar verrückte Dinge irgendwie, dass es dann noch Renten gab für Menschen, die schon gar nicht mehr gelebt haben und all diese Geschichten. Nur unterm Strich muss man sagen, mag es diese Einzelfälle irgendwie gegeben haben, am Ende hat das gesamte Volk in Griechenland dafür geblutet. Und hat sozusagen diesen Staat dorthin manövriert, wo er jetzt zum Glück steht, nämlich in Richtung Wachstum. Da können sich auch die Griechen selbst ein Stück weit auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das haben wir auch selber irgendwie hinbekommen. Also der Staat kontrolliert sehr engmaschig jetzt auch die staatlichen Leistungen. Das hat sich also wohl auch komplett verändert im Vergleich übrigens auch zu 2019. Auch da gab's schon erhebliche Veränderungen, also eine deutlich schlagkräftigere bürokratische Zuständigkeit oder Instanz. Also die Behörden sind einfach viel wacher, gucken auch sehr genau drauf, was passiert. Ja, und ansonsten haben die dieselben Probleme wie alle anderen auch. Fachkräftemangel, Bildung, großes Thema. Die suchen händeringend gute Leute. Dann haben sie natürlich oft das Problem, dass die Deutschen denen die guten Leute auch wegholen. Also gerade in der Medizin sind wir es als Deutsche, die sehr schnell auch Ärzte beispielsweise aus Griechenland dann akquirieren in Deutschland. Ja, das ist natürlich auch am Ende eine Herausforderung für die Griechen, aber ich glaube, unterm Strich können wir froh sein, dass die weiter in Griechenland sind, in Europa sind und auch in der Währungsunion und wir mit Griechenland einen wichtigen, wichtigen Handelspartner haben. Ja. Die Staatsverschuldung nimmt übrigens auch ab.
Okay. Weißt du, bei wie viel Prozent die sind vom BIP?
Nee, aber ich kann dir sagen, dass ich glaube, ich will jetzt nicht die Zahl falsch sagen, ich hatte sie im Kopf, aber ich meine etwa 30% waren es, glaube ich, auch, die durch die ESM-Mittel der Europäischen Union das BIP ausmachen. Also 30% des BIP sind ESM-Mittel.
Okay.
Also europäische Mittel. Das zeigt natürlich schon, dass die Finanzmittel der Europäischen Union, die über Brüssel dann dorthin laufen, Next Generation EU und so weiter, dass das schon für die Volkswirtschaft dort nicht unerheblich ist. Also ohne EU wird es wahrscheinlich nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht. Das muss man auch fairerweise sagen. Und wir wissen, wer in der EU vor allen Dingen auch zahlt. Ja, das ist uns auch bekannt. Insofern, ja, aber ist ja okay. Ich meine, am Ende, wenn wir es schaffen, dadurch Griechenland insgesamt auf einen stabilen Weg zu bringen und dadurch auch Wirtschaftswachstum zu generieren, dann kann das am Ende auch für die EU insgesamt nur bereichernd sein. Ja. Genau. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg.
Dann lass uns auch über die gesellschaftliche Großwetterlage in Deutschland sprechen. Wenn wir über Verteilung sprechen, du hast das vorhin schon angesprochen, also man muss auch gucken, wohin das Geld genau in Griechenland dann fließt, ob es jetzt zu den Unternehmen oder zur Arbeit, zu den Arbeitern fließt, ob es in die reale Finanzwirtschaft abdampft. In Deutschland haben wir dasselbe Problem. Also wir haben auch Wirtschaftswachstum, zwar auf niedrigem Niveau, aber doch seit Jahrzehnten. Trotzdem haben viele Leute den Eindruck, dass es ihnen immer schlechter geht oder haben Angst, dass sie vielleicht abrutschen, dass es ihnen in Zukunft schlechter geht, auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht der Fall ist. Das ist vielleicht ein Grund dafür, dass es der Politik so schwerfällt, viele Leute noch zu erreichen. Ich will jetzt natürlich auf die Veranstaltung hinaus, die wir mit Malu Dreyer hatten, in der es um Demokratie ging, um den Zustand unserer Demokratie. Da war die wirtschaftliche Entwicklung natürlich nur ein Punkt, aber vielleicht ein wichtiger. Wir hatten Malu in Waldböckelheim zu einer Veranstaltung vorletzte Woche, die ganz ordentlich besucht war. Das war ganz schön. Wir hatten ein paar Leute auf dem Podium, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Und haben einfach mal versucht, aus verschiedenen Blickwinkeln auf unsere Demokratie, auf die Zukunft unserer Demokratie zu schauen. Das hat Spaß gemacht, ne?
Oh, das war ein toller Termin, ja. Und an der Stelle auch nochmal, vielleicht hört sie ja den Podcast, ich kann sie ja demnächst mal fragen. Herzliche Grüße auch nochmal an Malu Dreyer, aber auch an alle, die da oben auf dem Podium saßen. Danke für diesen wirklich interessanten und tollen Abend, der, du hast das schön gesagt, Thomas, im Grunde im Fokus des gesellschaftlichen Klimas stand. Michael Simon und ich, wir beide haben diese Veranstaltung gemacht, mein Landtagskollege Michael Simon, und wir haben, oder wir wollten, und das haben wir auch am Ende, über das Thema Demokratie sprechen und haben auch darüber gesprochen. Weil, und das, da muss man kein Landtagsabgeordneter für sein, um das zu erkennen, wir schon spüren, dass es Veränderungen gibt in der Gesellschaft, in Richtung auch der Politik. Unzufriedenheit auf der einen Seite, die sich oftmals in verbalen Geschehnissen ausdrückt, also seien das Facebook-Kommentare oder irgendwelche frechen E-Mails bis hin zu recht ruppigen Diskussionen, die man auch schon mal führt bei der einen oder anderen Veranstaltung, aber eben auch, und das ist natürlich etwas, was wirklich schockiert, bis hin zu körperlichen, körperlichen Angriffen, ja, auf Politiker oder auf politisch Aktive. Wenn man das so sieht, dann muss man sich ja relativ schnell fragen, woran liegt denn das? Da gibt es jetzt wahrscheinlich 1000 Menschen, die viel besser analysieren können, wo da die Frustration herkommt. Es gibt sicherlich Sachgründe, es gibt sicherlich vielleicht auch emotionale Faktoren, die wir nicht wirklich auch von der Politik in der Lage sind zu beeinflussen. Unterm Strich muss man sagen, glaube ich, herrscht eine große Angst in der Gesellschaft. Nicht überall, das muss auch klar sein. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle, wie viel sind wir, 83 Millionen Bundesbürger, völlig verängstigt, wie die Prepper zu Hause in ihren Bunkern sitzen und warten nur drauf, bis die Apokalypse losbricht, sondern es gibt ja auch Menschen, die durchaus zuversichtlich in die Zukunft gucken, trotz der Entwicklung, wie wir sie haben, die äußeren Einflüsse. Aber es gibt halt eben einen sehr großen Teil in der Gesellschaft, der wirklich verdammt Angst hat, dass in den nächsten Jahren, Monaten, Jahren sich die Entwicklung in Deutschland, der Wohlstand in Deutschland in eine andere Richtung bewegt und wir alle Einschnitte haben müssen. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, mit Demokratieveranstaltungen einmal zu zeigen, wir sind auch überparteilich da auf einem gleichen Weg. Es waren auch Vertreter der CDU anwesend beispielsweise, auch, glaube ich, andere Parteien, mal abgesehen von der AfD, was jetzt nicht wirklich wundert. Und dann haben wir wirklich sehr intensiv ja über die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche gesprochen und es zeigt, wir Parteien, das will ich damit sagen, sind da schon auf einer Linie insgesamt grundsätzlich. Ja. Mhm. Bei der CDU, klar, ich meine, keine Diskussion um Demokratie bei der CDU, ohne auch mal Friedrich Merz in den Mund zu nehmen und Markus Söder, die vielleicht für meinen Geschmack an der einen oder anderen Stelle doch deutlich zu stark überpesen mit ihrer konservativen Sicht auf die Dinge und teilweise auch populistisch einfach agieren, nachgewiesen populistisch agieren, die auch damit das Klima nicht unbedingt zum Besseren verändern. Die waren da. Wir haben darüber gesprochen, was das fürs Ehrenamt bedeutet. Es waren ja Vertreter da auch von dem Landesjugendring, von der Feuerwehr, Also wir haben versucht, Senioren waren vertreten, wir haben versucht, so über die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche mal rauszuhören, wie seid ihr denn eigentlich davon betroffen? Mhm. Und das war, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Unterm Strich muss man sagen, können wir als Politik, wir machen diese Veranstaltung, das ist gut, aber ich glaube, die Leute, die dorthin kommen, sind Menschen, die auf dem Boden dieser Demokratie stehen. Damit ist noch nicht die Frage beantwortet, wie wir die Leute überzeugen, die dort nicht waren. Mhm. Also ich wundere mich dann immer, dass, wenn man mal eine Möglichkeit hat, beispielsweise mit einer Malu Dreyer, mit einer Ministerpräsidentin dieses Landes, das Amt hat sie ja inne, mal in einen direkten Austausch zu kommen und mal diesen ganzen Frust, den man mir gegenüber und vielleicht auch vielen Lokalpolitikern, Ortsbürgermeistern, VG-Bürgermeistern über loslässt, mal direkt irgendwie in eine, ich sag jetzt mal, Chefetage oder Chefinnenetage zu bringen. Wenn man dann die Möglichkeit hat und nicht hingeht, dann weiß ich nie, was soll ich denn von diesem ganzen Frust halten? Und das ist dann was mich kolossal ärgert, dass gerade die Leute, die am lautstärksten sich bei mir über alles Mögliche beschweren und sagen, wie furchtbar alles ist, die siehst du da nicht. Die kommen da nicht hin. Ja. Und die Frage ist, wie erreichst du die? Ja? Wie kannst du da hin und kommst mit den Leuten ins Gespräch? Weil ich am Ende, und damit bringe ich jetzt das auf den Punkt, Malu Dreyer sehr klar und deutlich, glaube ich, gesagt hat, was sie auszeichnet und auch wofür sie steht. Und das ist eine ganz klare, lupenreine, feste Demokratin, die für diese Demokratie sich einsetzt. Ja, und ich glaube, Malu Dreyer ist wirklich eine Politikerin. Jetzt kann man sagen, das sagt er jetzt als Sozialdemokrat. Nee, das sage ich, weil ich sie auch wirklich erlebe im fachlich-sachlichen Sinn, die immer noch nicht die Zuversicht verliert und immer noch jeden Tag ihr Amt ausfüllt mit der festen Überzeugung, wir machen eine gute Politik und wir müssen sie gut machen. Wir müssen sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch besser machen. Aber wir werden das alles hinkriegen. Und so düster vielleicht gewisse Dinge sind, so gut geht es uns auf der anderen Seite doch. Und wir sind ein starkes Volk, eine starke Gesellschaft, die diese Demokratie schützen will und die sie beachten will. Und das ist halt toll, wenn du Malu Dreyer so live erlebst und das mitbekommst. Ja.
Als Angela Merkel als Bundeskanzlerin damals 2015, als die vielen Flüchtlinge kamen, diesen "Wir schaffen das" Satz gesagt hatte, habe ich das verstanden als optimistische Aussage, so wie du das eben für Malu beschrieben hast. Also als Aussage, ja, es ist schwierig, aber wir kriegen das hin. Aber viele Menschen haben das ganz anders verstanden, nämlich als, oh, ist alles kein Problem, macht euch keine Gedanken, passt schon. So war es, so habe ich es wahrgenommen, gar nicht gemeint. Und vielleicht ist das, wenn SPD-Politiker heute wie Malu Dreyer optimistisch an die Sachen rangehen, in dem Sinne, dass sie die Herausforderungen, die Probleme anerkennen, aber der Meinung sind, als Demokratie, als sehr wohlhabende Demokratie schaffen wir das. Wir haben das Potenzial, dass viele Leute das anders verstehen, in den falschen Hals bekommen, im Sinne von, ach guck, die weiß gar nicht, wie es uns geht, die tut so, als wäre alles gar kein Problem. Und das regt diese Leute dann wahrscheinlich auf.
Naja, man darf den Leuten natürlich nicht den Eindruck vermitteln, man würde die Probleme, die es tatsächlich gibt, nicht sehen. Weil wenn das entsteht, dann haben die Leute natürlich das Gefühl, wir haben irgendwie Politikerinnen und Politiker, die komplett weg sind von jeder Realität und nicht spüren, dass sich da auch was verändert. Also wir hatten zum Beispiel über das Thema Transformation gesprochen. Du wirst einem Mitarbeiter bei einem Industrieunternehmen, das vor massiven Veränderungen steht, nicht erklären können, hey, alles cool, ja, wird schon irgendwie. Klar, kann sein, dass du in 20 Jahren deinen Job los bist und möglicherweise auch gar keine Perspektive mehr hast und vielleicht in das Netz des Sozialstaates fällst. Wenn man das den Leuten so erklärt, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass es Populisten gibt, die das ausschöpfen und natürlich versuchen zu verstärken. Aber das tut Malu Dreyer eben gerade nicht. Malu Dreyer hat, wie ich finde, und das zeichnet sie wirklich auch als Mensch aus an der Stelle, das muss man mal klar sagen, sie benennt Probleme sehr klar. Mhm. Und wenn es ein Thema gibt im Land Rheinland-Pfalz, über das man reden muss und Dinge nicht rundlaufen, sei das in der Wirtschaft oder sei das in der Bildung oder wo auch immer, dann ist sie die Letzte, die das ignoriert und sich irgendwie schön spricht. Nur was sie sagt, ist, es bringt ja überhaupt nichts, wenn wir uns jetzt das Bild so düster zeichnen, dass wir glauben, wir kommen da nie wieder raus aus der Nummer. Oh, jetzt kriege ich hier so einen Daumen hoch. Sondern, dass sie lösungsorientiert arbeitet und den Menschen das Gefühl gibt, wir arbeiten an einer Lösung, die das Problem behebt und auch uns stärker aufstellt für die Zukunft. Also wir haben immer gesagt, Corona-Pandemie so schlimm diese Situation ist und so viele Einschränkungen sie jetzt bedeuten, wir lernen jetzt auch viel daraus und wir wollen eigentlich aus der Corona-Pandemie am Ende auch noch gestärkter rausgehen, als wir vorher reingegangen sind. Dass wir auch resilienter werden, sowas gegenüber. Das ist, ich finde, genau die richtige Herangehensweise. Das ist doch auch am Ende das, was wir doch als Bürgerinnen und Bürger wollen. Jetzt, ich bin ja jetzt auch Bürger dieses Landes. Ich will doch am Ende eine Politik haben, die lösungsorientiert arbeitet, die Probleme ernst nimmt. Das ist mal Voraussetzung. Aber die nicht darin sich so große Mühe gibt, zu verharren und alles düster zu zeichnen, sondern mit einer ehrlichen Herangehensweise Lösungen aufzuzeigen und die Leute auch mitzunehmen und zu sagen, wir kriegen das. Am Ende, wir schaffen das, aber in einer positiven
Ob ich dir da zustimmen kann, bin ich mir gar nicht sicher. Also wenn du jetzt die Leute fragst, ob das ist, was sie wollen, würden wahrscheinlich, keine Ahnung, über 90% sagen, ja, stimmt. Aber ob diese Selbstanschätzungen richtig sind, weiß ich nicht. Wir haben es doch in der Politik, sei es jetzt hier über das Abgeordnetenbüro oder in der Kommunalpolitik, sehr oft mit Menschen zu tun, die so sehr im Zynismus oder in der zynischen Haltung gegenüber der Politik schon feststecken, dass solche differenzierten Aussagen irgendwie gar nicht mehr ankommen. Also da kann jemand wie Malu Dreyer so gut dazu sprechen, wie sie das auch gemacht hat auf der Veranstaltung. Ob das ankommt, weiß ich nicht. Also das eine ist die Senderperspektive, das andere die Perspektive des Empfängers. Und bei vielen Leuten bin ich mir nicht mehr sicher, wie man die noch erreichen will.
Also ich sag's dir ganz ehrlich, Thomas, ich meine, das erleben wir auch. Erreichst die Leute schon. Das Einzige, was du brauchst, ist einen angemessenen Rahmen. Du musst mit den Leuten in Ruhe, auch auf einer fairen Gesprächsebene, reden. Und das beste Beispiel dafür sind und bleiben nach wie vor die Besuchergruppen, die wir zum Beispiel haben in Mainz.
Das stimmt.
Also ich erinnere mich an eine Gruppe, wo wir dem Letzten noch auch das Gespräch hatten, wo Aussagen kamen, für die haben wir Geld und für uns reicht's nicht. Und am Ende, wenn du dir die Zeit nimmst, mit den Leuten darüber zu reden, dann hörst du auch schnell raus, es gibt ganz individuelle, eigene, konkrete Probleme, über die es sich auch lohnt nachzudenken. In dem Fall war es, glaube ich, eine Frau, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet hat und die Frage war, wie die Rentenversorgung von Landwirten ist beispielsweise. Und da gibt es offenbar wirklich noch große Probleme. Darüber muss man dann reden. Und dass die Menschen diesen Fehler machen, ich nenne es mal Fehler, und glauben, dass die Ukraine daran schuld sei oder die Fahrradwege in Peru, heißt es, glaube ich, immer irgendwie, oder Griechen, ja, die von uns so viel Geld kriegen, das ist am Ende, das ist auch einem Populismus geschuldet, der sich natürlich sehr einfach macht und die Leute sehr schnell vielleicht darauf reinfallen. Ne, weil es so einfach klingt. Weil wir der Ukraine irgendwas geben, geht's uns schlecht. Weil wir den Griechen irgendwas geben, geht's uns schlecht. Weil wir Fahrradwege in Peru bauen, was, glaube ich, eben nicht stimmt. Ich habe das nie wirklich geprüft. Weil wir Fahrradwege in Peru bauen, so heißt es ja dann, geht's uns schlecht. Das ist immer dieses Wir gegen die oder die gegen wir. Und das eine gute Möglichkeit, das mal aufzulösen und den Leuten auch zu zeigen, dass Politik das nicht per se böse meint in Deutschland. Dass wir ganz, ganz viel auch machen und auch machen wollen, um es gerade diesen Menschen auch wieder besser zu machen, das Leben. Das bieten solche ruhigen Gespräche in einem fairen Rahmen, mit einer guten Moderation im besten Falle und nicht überhitzt in Social Media oder überhitzt am Bierstand oder an irgendeiner Veranstaltung, wo die Akustik schlecht ist und vielleicht der Alkohol sowieso noch dann in rauen Mengen fließt.
Ich möchte noch anfügen, dass das Positivbeispiel, was du anbringst, zeigt ja eigentlich genau auf eines der Probleme. Ich glaube, es ist mehrschichtig. Wenn es ein Forum dafür gibt, und das ist ja der Fall bei einer Besuchergruppe, dann entsteht plötzlich diese gegenseitige Empathie oder dann rückt sich Information an die richtige Stelle und Zusammenhänge werden besser verstanden, beiderseits. Wo gibt es diese Foren außerdem? Ich würde behaupten, es gibt viel zu wenige dafür.
Ja, absolut.
Und deswegen haben wir eine Unterbrechung in der Kommunikation, in den Informationsflüssen und daraus resultieren teilweise komplett unterschiedliche Sichtweisen, was eigentlich gerade wahr ist.
Absolut, Julian. Ja. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich auf dem Marktplatz stehe, ihr kennt das, und einen Infostand habe, da kommen ja auch Leute auf den Marktplatz. Aber warum kommen die dann nicht zu mir? Was ist denn, wo haben wir die Leute verloren? Also an welchem Punkt hat man sozusagen die Fähigkeit verloren, Menschen wie mich oder Rollen, die ich jetzt innehabe, ich stecke ja auch in meiner Funktion fest als Abgeordneter, solche Institutionen zu nutzen? Also ich weiß zum Beispiel, viele meiner Vorgänger, nicht nur aus der Region, sondern auch wenn du ältere Kolleginnen und Kollegen fragst, die mal ein Abgeordnetenmandat hatten, die haben gesagt, früher war das gängiger Usus, dass Menschen mit Anliegen zu dir kamen. Also, ne, egal, ob das jetzt ganz individuelle Geschichten waren, Rentenfragen, Pflegefragen, Arbeitsfragen, berufliche Fragen, egal was, aber die Leute kamen zu dir. Und ich habe den Eindruck, ich will nicht sagen, dass zu wenige kommen, ich bin recht positiv überrascht von den Anfragen, die wir immer kriegen. Es macht auch richtig Spaß, die zu bearbeiten. Ich immer mehr davon, gerne her damit. Aber ich manchmal denke ich, warum so wenig? Also wieso, warum? Es gibt tausend Möglichkeiten, Menschen wie mich und auch all meine Kollegen, die in der Politik aktiv sind, zu kontaktieren. Und zwar auf einer eben, Julian, fairen, sachlichen Ebene. Im Zweifel komme ich vor Ort und setze mich in einen Ortsgemeinderat oder setze mich in irgendein Vereinsheim und rede mit den Leuten, wie bei einer Besuchergruppe, die mich in Mainz besucht. Am Ende ist es ja nur die Räumlichkeit, die das unterscheidet. Irgendwo haben wir die Leute verloren. Und ich gebe euch recht, oder dir recht, auch Julian vor allen Dingen, es ist genau der Punkt, wir müssen überlegen als aktive Politik, wie wir es schaffen, mit den Leuten irgendwie wieder auf einen ruhigen Austausch zu kommen. Das kann bei einer Tasse Kaffee sein, das kann meinetwegen auch mal bei einem Bierchen sein oder bei einer guten Pizza. Aber ich weiß nicht, was wir tun sollen, um den Leuten zu erklären, dass wir das eigentlich wollen. Also ich will das jedenfalls. Ich kann ja nur für mich reden. Mein großer Wunsch wäre es, mit all den Menschen, die ein ernsthaftes Problem haben, individuell, aber vielleicht auch mit Blick auf die Gesellschaft, die vielleicht wissen, ich habe die Gefahr, dass ich in 20 Jahren meinen Job nicht mehr ausüben kann, vielleicht vor der Arbeitslosigkeit stehe, dass diese Leute mich in Anspruch nehmen, dass sie zu mir kommen, dass sie sagen, Stein, du bist da irgendwie im Landtag und bitte red mit mir. Was kann ich tun? Was tut ihr? Und ich will noch ein Beispiel nennen. Ich war vor ein paar Tagen bei einem großen Industrieunternehmen, auch bei uns in der Region. Da habe ich dann auch in Richtung der Chefetage auch nochmal gesagt, es ist uns sehr, sehr wichtig, dass vielleicht auch die Belegschaft mitbekommt, dass eine Firma, ein Unternehmen als Arbeitgeber auch im regelmäßigen Austausch steht zur Politik. Weil es ist eine Sache, ob die Vorstandsetage das mitbekommt und wir über die Frage reden, wie kriegt man die Transformation gut gewuppt, wie kommen wir sozusagen gut über die Transformation hinaus und wie schaffen wir es auch, die Arbeitsplätze zu sichern. All diese Fragen, die wir dann gemeinsam mit den Unternehmen diskutieren, nicht nur mit diesem, sondern mit allen Unternehmen, die da betroffen sind. Aber am Fließband, ich sage es jetzt mal ganz plump, am Fließband, der Industriearbeiter am Fließband weiß das vielleicht gar nicht. Der steht am Fließband, ist Teil einer WhatsApp-Gruppe, in der AfD-Sharepics rumgeschickt werden, auf denen ständig steht, die Regierung interessiert sich nicht für eure Probleme. Während möglicherweise wir drei Etagen weiter oben mit den Vorstandsleuten dieses Unternehmens als Regierung, als Abgeordnete, wer auch immer, als Bürgermeister, Landräte uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich das Unternehmen auf Dauer auf Zukunft sicher aufstellen. Und da fehlt es schon an der Kommunikation, glaube ich, wenn das so nicht stattfindet. Und das ist so wichtig, dass wir diese Brüche wieder hinkriegen und das auch ehrlich kommunizieren. Also Kommunikation ist Schlüsselelement. Ja.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, eigentlich können das nicht Abgeordnete allein abbilden, sondern es müsste eigentlich so etwas geben, was über die regionalen und kommunalen Verwaltungsstellen hinausgeht. Ne? Wenn ich irgendwie ein Kfz-Schild brauche oder eine Anmeldung, gehe ich zu meiner zuständigen Behörde. Aber das sind ja immer spezialisierte Anliegen. Und gerade für diese vielen unspezialisierten Anliegen, wie wir sie auch aus der Wahlkreisarbeit kennen, es gibt nicht so viele offensichtliche Anlaufstellen. So eine Art, ich nenne es jetzt mal generelle Info-Service-Nummer, ja, wo ich mich erstmal hinwenden kann und dann wahrscheinlich weiter delegiert, weitergeleitet werde oder eine Empfehlung kriege, was zu tun ist. Also das Service in Bürgerservice nochmal groß geschrieben. Das könnte so eine Methode sein, die zumindest gegen diesen Aspekt weiterhilft, dass Menschen sich vielleicht aufgrund der Komplexität von Sachen in gewisser Weise aufgeschmissen fühlen und nicht wissen, wo sie mit ihren Problemen hin sollen. Was jetzt noch nicht per se hilft, dagegen sich generell nicht vertreten zu sehen mit seiner Position, seiner Meinung, seiner Arbeitsstelle und so weiter. Das ist nochmal getrennt zu betrachten. Aber das wäre mal so eine Idee, Service größer zu schreiben.
Bei dem Stichwort werde ich hellhörig, weil ich das tatsächlich für die genau falsche Richtung halte, den Staat noch mehr als Dienstleister zu begreifen. Ich glaube, das ist schon ein großer Teil des Problems, dass viele Menschen das tun. Und der Staat ist aber kein Dienstleister. Soll er nicht sein und kann er auch nicht sein. Was nichts daran ändert, dass wir ein Kommunikationsproblem haben. Ja. Aber wenn du mehr Service schaffst, dann verstärkst du nur den Gedanken, dass der Staat ein Dienstleister sei, so wie ein Pizzabäcker, der dir die Pizza bringt. Und wenn es dir nicht gepasst hat, dann haust du eben halt online eine schlechte Bewertung rein. Und so gehen viele Leute auch hier heute schon mit dem Staat um. Und es ist vor allen Dingen deshalb schwierig, weil das, finde ich, zu einer gewissen Passivität führt, die wir eh schon sehen. Es fehlt dann der Gedanke, dass der Staat ja vom Mitmachen lebt. Also nicht nur von Menschen, die irgendwie zufällig Abgeordnete geworden sind, sondern von allen Menschen, die Abgeordnete werden könnten. Es ist ein schwieriges Thema, da einen Mittelweg zu finden.
Ich glaube, also ich würde das sogar trennen wollen. Also wenn wir von der Staat sprechen, dann müssen wir das schon auch irgendwie ein bisschen trennen. Es gibt den Staat, der sich ausdrückt in unserem Alltag durch Behörden. Und natürlich Behörden selbst, also ob das jetzt Ordnungsämter sind, ob das Meldeämter sind, ob das Sozialämter sind, Ausländerbehörden, was auch immer, in der Art und Weise, wie sie mit den Menschen agieren, sich natürlich als Dienstleister verstehen und auch verstehen sollen. Ich verstehe den Gedanken auch hinten dran zu sagen. Natürlich sind wir als funktionale Einheit, als eine Behörde, die finanziert wird aus euren Steuergeldern heraus, muss unser ureigenstes Interesse zu sein, natürlich, dass Bürgerinnen und Bürger der Kommune, des Landkreises, des Landes, wem auch immer, eine Grundzufriedenheit haben, auch mit der Art der Dienstleistung, die Behörden erbringen. Also die Frage, ob meine Baugenehmigung irgendwie 3 Wochen dauert oder 3 Monate, ist für die Zufriedenheit von Menschen in diesem Land nicht unerheblich. So, und es muss das Ziel sein einer Behörde, dass man diese Zufriedenheit schafft, indem man Strukturen schafft mit den vorhandenen Ressourcen, die das bestmöglich abbilden. Können wir jetzt lange drüber sprechen, was es dafür braucht und welche Reformen vielleicht auch in der Verwaltung nötig werden. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, Staat als das zu verstehen, was es eigentlich ist. Es ist nämlich nicht die Behördenstruktur. Die Behörden sind nur das Phänomen des Staates. Das doch, was den Staat doch eigentlich ausmacht, sind seine Menschen und das alles, was hinten dran hängt. Staat bin ich, Staat ist mein Nachbar, Staat sind wir alle. Das ist der Verein, in dem ich mich engagiere, das ist meine Gemeinde, in der ich mich engagiere, das ist mein Landkreis. Und wir müssen, glaube ich, 2 Dinge lernen. Das erste ist mal, die Menschen müssen wieder verstehen, dass Staat nicht irgendein externes Ding ist, das jetzt irgendwo existiert und uns versorgt. Das ist nicht die Aufgabe des Staates. Es ist keine Kuh, die man melken kann, die einfach irgendwo rumsteht, sondern sie existiert nur wegen und für uns. Und das andere ist auch zu verstehen, dass es Institutionen gibt in dieser Gesellschaft, in diesem Staat, deren ureigenste Aufgabe es ist, Frustration und Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, entgegenzunehmen und angemessen zu würdigen in der politischen Arbeit. Mhm. Und die gibt es. Da gibt es Abgeordnete, da gibt es schon, ich kann auf kommunaler Ebene ja schon anfangen, mit Ratsmitgliedern, mit Ausschussmitgliedern, mit Bürgermeistern, Abgeordnete, Landräte, Staatssekretäre, Minister, weiß Gott was, auch reine Parteifunktionäre. All das gibt es aus genau diesem Grund, weil wir irgendwann mal gelernt haben, wir können uns zwar Regeln geben als Gesellschaft, aber wir müssen verstehen, dass so eine Gesellschaft sich verändert und dass nicht alles immer gleich bleibt und möglicherweise Regeln neu gemacht werden müssen, weil es irgendwelche Effekte gibt. Wir müssen den Leuten, das ist eigentlich das, was ich sagen will, mal wieder erklären, wie Demokratie funktioniert im Sinne von auch institutioneller Demokratie. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die glauben, dass die Frage einer Rentenpolitik oder die Frage einer Gesundheitspolitik oder einer Ordnungspolitik oder Sicherheitspolitik immer eine Frage ist, die zum Beispiel nur Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner zu dritt alleine entscheiden. Und alles, was da außen rum ist, diese ganzen Nasen, die da rumrennen, sind irgendwie Statisten, die zwar hier und da so ein bisschen Geld verdienen, ne, oder auch nicht wenig Geld verdienen, als Abgeordnete, als Generalsekretäre, als was auch immer. Was ist schon ein parlamentarischer Staatssekretär? Wer weiß denn das schon? Aber am Ende reduziert sich darauf, die sind so weit weg, da kann ich sowieso niemanden ansprechen. Und das ist dieser große Fehler, den wir haben. Wir alle, schon ich als kleiner Abgeordneter, als kleiner Landtagsabgeordneter, habe die ureigenste Aufgabe als Demokrat, solche Fragestellungen wenigstens entgegenzunehmen. Ich muss ja nicht immer eine Antwort drauf haben. Ich weiß ja jetzt halt auch nicht alles, ja. Aber ich habe Instrumente, mit denen ich mir eine Meinung bilden kann, mit denen ich Informationen beschaffen kann und mit denen ich in der Lage bin, den Menschen zu sagen, ey, es gibt eine Adresse, da könnt ihr euch melden und da könnt ihr euch wenigstens sicher sein, dass das in die Kanäle geht, in die es reingehört. Jedenfalls in die richtigeren Kanäle als irgendwelche AfD-WhatsApp-Gruppen. Denn da passiert am Ende nichts. Also da kann ich meckern und da bin ich in meiner Bubble und wir verstärken uns gegenseitig und sagen, ah, wie schlimm alles ist. Wir brauchen nicht zu erwarten, wenn wir in AfD-WhatsApp-Gruppen uns bewegen, dass dadurch die Politik im Land besser wird. Sondern da gibt es viel, viel bessere Instrumente. Beispielsweise kleine Landtagsabgeordnete wie mich.
Jetzt wäre es schön, die Podcast-Folge mit dem Appell zu beenden, mit dir zu reden. Aber es gibt einen Punkt, den ich noch ansprechen wollte zu der Veranstaltung. Wir hatten auch einen Vertreter der Zentralwohlfahrtsstelle der jüdischen Gemeinschaft zu Gast, den Aaron Schuster, Geschäftsführer, glaube ich, dort. Der hatte einen Satz gesagt, der mir dann noch nachgegangen ist. Und zwar hat er gesagt, dass die jüdische Gemeinde mit Bezug auf die Probleme, die wir mit der Demokratie haben, mit den Anfeindungen, denen sich Demokraten gegenübersehen, ein Seismograph sei in Deutschland. Und da habe ich zuerst gedacht, wenn das so ist, wenn das quasi das Frühwarnsystem ist, dann könnte es echt noch schlimm werden. Und dann habe ich einen zweiten Gedanken gehabt und habe gedacht, ja, das heißt aber auch, dass es für Juden in Deutschland schon so schlimm ist. Und dass die in einer ganz anderen Situation unterwegs sind als wir Nicht-Juden, wissen wir, glaube ich, von unseren Besuchen im Max-Wilner-Heim oder wenn man Berichte liest über Synagogen oder andere jüdische Einrichtungen, Schulen, das sind die Sicherheitsvorkehrungen ganz andere, weil die Bedrohungslage eine andere ist. Und das ist mir dann noch nachgegangen, diese beiden Gedanken.
Ja, also ich würde das, also einmal mit Blick auf das Thema Antisemitismus, also wer bis heute glaubt, Antisemitismus sei kein Problem in diesem Land, hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Das muss man mal klar sagen. Also wenn du zwei Polizeibeamte brauchst, die bei einer jüdischen Bildungseinrichtung keine andere Aufgabe haben, als die Menschen dort, die dort leben, für diese paar Tage, die sie dann dort sind, zu schützen. Also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal vorkam, dass zum Beispiel an der Jugendherberge zwei Polizeibeamte gesessen haben und irgendwie Schulklassen beschützt haben vor was auch immer. Das mag man sich gar nicht vorstellen, was dann vielleicht auch in den Köpfen der Leute vorgeht. Also wenn ich einen jüdischen Hintergrund habe und habe Kinder auf die Welt gebracht und meine Kinder würden jetzt zum Beispiel in so eine Bildungseinrichtung gehen und ich wüsste, dass da zwei Polizeibeamte sitzen müssen, die eben für den Schutz dieser Menschen dort verantwortlich sind, damit auch meiner Kinder beispielsweise. Das macht ja schon was mit dir. Also das ist ja schon, allein dieser Umstand ist ja schon heftig und ganz zu schweigen davon, dass wir wissen, das hat ja auch eine Ursache. Kommt ja auch irgendwo her, dass da zwei Polizeibeamte sitzen. Also man muss ganz klar sagen, ich gebe dem Herrn Schuster da auch schon recht, das ist schon ein Stück weit auf Frühwarnsystem, gerade mit Blick auf Ausgrenzung, Rassismus, Antisemitismus, also alles, was so auch vor allen Dingen durch die rechte Seite in dieser Gesellschaft, durch die rechtsextreme Seite auch abgebildet wird. Das ist so. Aber ich würde es nicht darauf beschränken. Ich glaube, wir haben eine Vielfalt an Seismografen, wenn man das so nennen kann. Ich bin genauso Seismograf als Abgeordneter und als Politiker. Also Sozialdemokrat zu sein, bedeutet auch Seismograf zu sein, weil du kriegst schon sehr deutliche und klare Äußerungen auch aus der Bevölkerung, was sie von dir, deiner Partei oder der Politik halten. Ich glaube aber auch, dass beispielsweise Ehrenamtler im allgemeinen Sinne, ob wir jetzt die Blaulichtfamilie nehmen bei der Feuerwehr, die dann Opfer wird von Gewalt an Silvesternächten in Berlin, die spürt, da verändert sich was. Oder auf Sportplätzen bei Sportvereinen, wir merken, dass es, gerade wenn vielleicht Mannschaften unterschiedlicher Nationalität auf dem Platz stehen, es ganz schnell auch eskalieren kann in alle Richtungen. Mhm. Das sind ja alles Effekte, die spürt jeder, der Teil dieser Gesellschaft ist. Ja, und ich würde fast sogar behaupten, man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass jeder irgendwie Teil dieser Seismografen ist. Also ich glaube, das Verhältnis einer Dorfgemeinschaft, einer Straßengemeinschaft innerhalb eines Wohnhauses, das, was wir jeden Tag bei Social Media erleben, ich meine, wir spüren das alle. Wir spüren alle, da verändert sich was. Mhm. Und deswegen sind wir schon auch alle Seismografen. Die Frage ist nur, was tun mit diesem ausschlagenden Pegel? Und ich meine, man sollte ihn kanalisieren und zwar dorthin, wo man am besten schnellstmöglich was damit macht. Und das ist eben die aktive Politik.
Ja, die Qualität ist natürlich eine andere, die Qualität der Bedrohung. Aber im Grunde hast du recht, ja, dass sich da was verändert, dass die Bedrohung der Demokratie hierzulande zunimmt, das merkt wahrscheinlich jeder.
Ja, ja, ja. Ja. Also abgerissene Plakate zeigen schon, oder verunstaltete Plakate, wo dann normale Politikerinnen und Politiker, die jetzt, weiß Gott, nicht im Ruf stehen, große Politikräder zu bewegen, die einfach nur vielleicht vor Ort im Land oder in der Kommune irgendwie ein bisschen Politik machen, mit Hitlerbärten und irgendwie was weiß ich, was für Sprüchen abgestempelt werden.
Mir persönlich kommt es tatsächlich so vor, als hätte das zugenommen, jetzt auf die Plakate bezogen. Echt erstaunlich, wie viele Plakate ich sehe, die da entsprechend verziert wurden. Aber ich bin mal gespannt nach der Wahl, ob es empirische Zahlen dazu gibt, ob ich mich täusche oder ob das wirklich so ist.
Ja, wird man sicherlich untersuchen, wird ja auch zur Anzeige gebracht, sowas. Ich glaube, das ist ja auch eine Straftat, irgendwie diese Plakate zu beschädigen vorsätzlich und also das wird ja sicherlich auch alles erhoben. am Ende, glaube ich, unabhängig von dieser statistischen oder juristischen Konsequenz, die das hat, spüren wir alles, verändert sich was. Zwei Dinge sind da wichtig. Eins, erstens, wenn ich mich da einbringen will, dann kann ich das. Entweder passiv im Wege von, dass ich sage, ich nutze vorhandene Infrastruktur oder institutionelle Strukturen wie Abgeordnete oder lokale Politiker, denen ich meinen Frust mal mitgebe. Oder eben auf eine aktive Komponente, dass ich sage, okay, wenn die aktive Politik das irgendwie nicht hinkriegt, SPD, Grüne, FDP in der Ampel oder auch die CDU oder die anderen Parteien, die man da noch so sieht, wenn die es halt eben nicht auf die Kette kriegen, dann muss ich also eben selber Teil werden der Politik und es vielleicht besser machen. Ach, diese Möglichkeit besteht ja immer noch, zum Glück, muss man sagen, in Deutschland. Wir sind ja eine offene Demokratie, jeder kann da mitmachen. Das ist kein Privileg, Politiker zu sein oder Politikerin. Ich bin das, weil wir irgendwie gewählt wurden und weil ich das große Glück habe, das irgendwie auch machen zu dürfen, schon, aber das Recht würde jedem zustehen, Abgeordneter zu sein. Man muss sich halt durchsetzen, klar. Das ist die andere Komponente. Und unterm Strich, glaube ich, braucht es am Ende wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Leute, die Politik machen. Und jetzt schließe ich nochmal den Kreis auch zu Kirn. Ich war dann in Kirn-Sulzbach und war schon auch sehr positiv überrascht, dass man mich auch gekannt hat bei der einen oder anderen Stelle und ich auch positives Feedback bekommen habe, wo Leute zum Beispiel gesagt haben, wie cool, dass mal so ein Politiker einfach in einer Arbeitshose mit Schlamm an den Armen und an den Händen und mit den zerschlammten Schuhen im Grunde mit angepackt hat und einfach mal Teil auch dieser Bewegung war. Jetzt wird mir irgendjemand unterstellen können, das macht er ja, weil Wahlen sind. Kam auch jemand auf mich zu. Also wenn die Wahlen sind, dann sieht man euch. Wo ich dann gesagt habe, das Unwetter hat sich ja jetzt aber nicht nach dem Wahltermin orientiert, sondern das Unwetter war halt jetzt. Mhm. Und es wäre viel, viel schlimmer, wenn ich trotz der Wahl nicht dahin gehen würde, als der Umstand mir jetzt vorzuwerfen, ich würde nur wegen der Wahlen dorthin gehen. Ich bin dorthin gegangen, weil ich den Leuten zeigen wollte, die Politik interessiert sich dafür, was da vor Ort bei euch passiert. Und sie interessiert sich nicht nur im Sinne von, dass sie sich vor Ort hinstellt und Bilder macht, sondern dass man halt einfach sich auch mal wirklich in der Zeit nimmt und sagt, okay, ich pack mal mit an. Vielleicht kann man gewisse Dinge, gewisse schlimme Erkenntnisse nur dann auch richtig verstehen, wenn man sie auch wenigstens körperlich mal miterlebt hat. Und ich kann nur im Ansatz vermuten, ich habe jetzt dann da dreieinhalb, vielleicht 4 Stunden haben wir da gearbeitet. Das war körperlich anstrengend, aber was den Menschen im Kopf hier oben abgeht, was das für die bedeutet, mit jedem Eimer Schlamm, den du rauswirfst aus dem Haus, jeder Gang, bei dem du überlegst, was bedeutet denn das jetzt, wen muss ich denn da fragen, da kommen Bauunternehmen, wie klappt das mit den Versicherungen, werden wir hier noch weiter wohnen können, müssen wir abreißen, müssen wir neu bauen, wer bezahlt uns das? Das ist eigentlich so surreal, dass man sich's vom bloßen Ansehen der Situation gar nicht vorstellen kann und man kann es nur erahnen. Wenn man mal so ein bisschen sich die Zeit nimmt und wirklich mit anpackt, natürlich das neben dem eigentlichen Willen auch mal mit zu helfen und mit anzupacken. Ja, das ist ja, glaube ich, auch, steht uns allen gut, wenn wir einfach mal sagen, komm, spontan ins Auto, wir fahren mal hin und helfen mal mit. Ja, das will ich damit sagen. Also Abgeordnete sind nicht per se nur in Berlin unterwegs und in ihrer Bubble, sondern die sind ansprechbar, die sind da. Ich nehme mich da mit als Beispiel nach vorne und würde mir wünschen, dass wir da mehr in den Austausch kommen. Und Malu Dreyer hat das sehr, sehr schön auch gemacht. Als Ministerpräsidentin ist sie ja, glaube ich, mit ihrem Terminkalender sehr stark gefordert. Und dass sie dann auch persönlich abends die Zeit gefunden hat, sich da wirklich auch so viel Zeit zu nehmen. Man muss mal wirklich sagen, sie hat ja, glaube ich, bis um 9 Uhr ernsthaft sich Zeit genommen und wirklich alle Fragen auch nochmal beantwortet. Hey, genau das ist das Gegenteil dessen, was uns versucht, die AfD zu erzählen. Die AfD sagt, die sind alle weg. Die kriegt ihr nicht. Nein, 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 das stimmt nicht. Man kriegt die schon. Man muss es nur wollen. Man darf sich nicht wundern, wenn Malu Dreyer nicht an jeder Haustür klingelt in der Ortsgemeinde und sich persönlich vorstellt und 2 Stunden sich ins Wohnzimmer setzt, sondern man muss dann vielleicht auch mal sehen, dass man sich ins Auto setzt und zu so einer Veranstaltung fährt und dann auch mal zuhören und wenn es sein muss, auch gerne mal was sagen darf.
Alles klar.
Ja, jetzt hoffen wir, dass das Wetter so hält. Im Moment sieht es ja immer noch relativ ruhig aus. Ich hoffe, das ist in Kirn auch noch so. Alles Gute nach Kirn. Wir stellen in die Shownotes nochmal einen Spendenaufruf des Fördervereins Lützelsohn, Sohnwald-Stiftung, die sofort und umgehend reagiert haben und auch ein Spendenkonto eröffnet haben, das man nutzen kann. Herzliche Empfehlung, da auch nochmal was zu spenden. Ansonsten hoffen wir, dass wir gut gewappnet sind gegen künftige Unwetter und dass die Schäden in Kirn nicht allzu groß sind, wobei das, was ich gesehen habe, anderes vermuten lässt und natürlich das Angebot an alle, die da auch ein Problem haben, irgendwie mit Versicherungen oder mit irgendwelchen Gegebenheiten, haben wir eben ausführlich drüber gesprochen. Es gibt ein Büro in Sobernheim, da kann man sich hinwenden, man kann mich erreichen, ich helfe da auch gerne und stelle mich da an die Seite von Betroffenen. Ja. Schön. dann wünsche ich uns allen jetzt eine gute Pfingstzeit, eine Pfingstwoche. Ja, Pfingsten liegt ja hinter uns. Es sind Ferien. Es sind tatsächlich Ferien, ja, genau. Das heißt,
deswegen ist die Schule hier gegenüber so ruhig.
Ja, genau, richtig. Pfingstferien tatsächlich, genau. Also euch alles Gute und euch da draußen, die ihr zuhört, ebenfalls. Und wir sehen und hören uns. Es gibt, glaube ich, auch noch, Julian, einen Nachklapp zu der Malu-Veranstaltung. Der wird dann in Kürze auch noch veröffentlicht. Ja,
genau.
Sehr gut. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Und Dankeschön.
Tschüss.